Hallo und herzlich willkommen zu dieser traditionellen Bonusfolge des nerdigen und niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und jedes Jahr sprechen wir in einer Bonusfolge über die Oscars und wir, das bin natürlich ich habe mich gerade vorgestellt, aber vor allen Dingen aber auch meine gute Freundin, die Jasmin, die verdammt viel Ahnung von Film hat. Hallo Jasmin.
Hey, hi.
Du machst ja nun wirklich sehr viele, sehr coole Dinge. Unter anderem bist du Fußball-Podcasterin und Rollenspiel-Podcasterin. Aber du bist auch im Radio hörbar, und zwar zum Thema Filme. Das ist super spannend. Erzähl doch mal, was machst du da?
Ja, ich bin seit letztem Jahr hier in Leipzig beim freien Radio vor Ort, Radio Blau zu hören in der Sendung Filmriss. Rezensieren wir jede Woche die neuen Releases. Das ist für mich auch eine gute Gelegenheit, eben mal ein paar Sachen zu sehen, die ich vielleicht sonst mir gar nicht angeschaut hätte und vor allem auch da in den Austausch zu treten und mich nochmal auf einer anderen Ebene mit Filmen zu beschäftigen. Das ist auf jeden Fall für mich eine Bereicherung und ja, wir versenden das Ganze nicht nur terrestrisch lokal, sondern es kommt auch als Podcast raus. Also wenn ihr da mal reinhören wollt und euch mit dem Aspekt meines Nerd-Daseins beschäftigen wollte. Filmriss von Radio Blau. Ja.
Wie immer in den Shownotes findet ihr natürlich alle wichtigen Links. Und wir haben ja die Tradition, dass wir in einer Oscar-Bonusfolge nicht nur über die Oscars an sich sprechen, sondern immer auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, thematisch passendes Vorab-Blabla machen. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr geredet über die Goldene Himbeere, den Sinn, den Zweck, die Nominierungen. Und dieses Mal sprechen wir über Snubs. Das ist so ein Wort, das höre ich immer wieder, vor allem lese ich es immer wieder, zum Beispiel auf Twitter, jetzt heißt es ja X, oder auch auf Blue Sky, weil es heißt, oh, dieser Film, der wurde nicht nominiert. Und da frage ich doch mal dich als Expertin, was ist denn ein sogenannter Snub?
Das ist ein Film, bei dem sich Leute erhofft haben, dass er nominiert wird, wo sie auch davon ausgegangen sind, dass das passieren wird und der dann von der Academy, also dem der Institution, die für den Oscar die Filme nominiert, nicht bedacht wurde. Und das sorgt dann halt oft für Ärger oder wird als eine Fehleinschätzung der Academy bewertet.
Und da bleiben wir doch gleich mal bei diesem Jahr, um quasi den HörerInnen ein konkretes Beispiel zu bieten. Gab es denn irgendwelche Snubs, die dich dieses Jahr aufgeregt haben?
Also richtig aufgeregt nicht. Am prominentesten besprochen wurde wohl, dass Barbie nicht in noch mehr Kategorien nominiert wurde. Also als bester Film ist es ja dabei, bei anderen Kategorien auch, werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber Greta Gerwig als Regisseurin wurde nicht bedacht und ebenso wenig Margot Robbie als Hauptdarstellerin. Und insofern wurde viel darüber gesprochen, dass eben dieser Film ja noch unterbewertet sei, zu Unrecht in den Kategorien nicht drin war, weil er halt auch eben so sehr diesen Moment geprägt hat und so sehr deutlich der Film des Jahres ist. Also ja, das ist ein Snub, der halt eben gar nicht komplett ignoriert wurde, sondern halt einfach nur an einigen Stellen. Ich habe das Gefühl, es war einfach ein sehr, sehr gutes Filmjahr. Aber es gibt natürlich Punkte, wo ich ihn über andere Filme gesetzt hatte, weil ich ihn persönlich sehr gut fand. Aber das ist jetzt nichts, was mich so zutiefst aufgeregt hat.
Und du hast mir im Vorgespräch erwähnt, dass es für dich auch auf internationale Bühne Snubs gab.
Ja, das sind halt nicht die Snubs von der Academy oder ein bisschen auch, aber ja, die internationalen Filme werden halt jeweils von Auswahlkommissionen des Landes, aus dem sie kommen, nominiert. Und in diesem Jahr gibt's da durchaus nennenswerte Snubs. Es gibt zum einen in Polen ein bisschen Diskurs über The Green Border. Das ist ein Film, der das Schicksal von Geflüchteten an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland schildert, ist sehr eindrucksvoll. Ich empfinde ihn auch als sehr sehenswert, weil es zeigt, was eben die Auflösung des Menschenrechts auf Asyl für Effekte hat. Die polnische Regierung, die halt im letzten Jahr abgewählt wurde und die sehr rechtsgerichtet war, hat den Film extrem abgelehnt Und ja, die Nominierungskommission in Polen hat einen anderen Film, The Peasants, was halt ein technisch sehr eindrucksvoller Animationsfilm ist, über The Green Border nominiert. Und es gibt da halt durchaus auch Aussagen, dass das geschehen ist, weil sie sich vor Repressalien für ihre eigene Arbeit, ja, gefürchtet haben. Und ich denke, dass The Green Border mehr Chancen gehabt hätte und es auch verdient hätte, gewürdigt zu werden. Aber es ist halt auch ein sehr politischer Film. Man sieht halt eben, wie das auch ein Faktor sein kann bei Auswahl, Nominierungen, und ist für mich aber eindeutig ein Snub. Und The Peasants ist auch nicht auf der Shortlist, also bei den nominierten internationalen Filmen dabei dieses Jahr. Was auch nicht dabei ist, ist Anatomie eines Falls. Der ist allerdings als bester Film und Julie Trier als beste Regisseurin nominiert. Aber die französische Auswahlkommission hat sich gegen Anatomie eines Falls entschieden, sodass in diesem Fall das Land den Film gesnappt hat, aber die Academy der Oscars ihn ja sozusagen gewürdigt hat.
Spannend. Ich habe so in meiner Bubble sozusagen zwei Snubs mitbekommen. Den einen hast du ja schon genannt, nämlich Barbie. Und wo ich gar nicht so tatsächlich drin war, aber dann habe ich einige YouTube-Essays gesehen und fand es sehr erhellend, nämlich Oppenheimer, der nun mehr als genug Nominierungen hat, bei den besten visuellen Effekten. Denn auch ich zum Beispiel denke bei beste visuelle Effekte vor allen Dingen irgendwie an supergeile Computeranimationen oder so. Aber tatsächlich heißt es, die besten visuellen Effekte sind die, die man gar nicht sieht und gar nicht mitbekommt. Und da muss es wohl laut entsprechend ziemlich vielen Video-Essays sehr viele sehr gute gegeben haben bei Oppenheimer.
Ja, das ist eine Atombombenexplosion. Michael Bay macht jedes Jahr mehrere Explosionen, kriegt da auch keinen Oscar für. Also finde ich keinen Snob für mich.
Ich habe da mal so in der Geschichte geguckt, was denn so historisch große Snubs sind. Und ich glaube, der größte Snub, den ich so gesehen habe, ist tatsächlich Samuel L. Jackson, der ja immer wirklich abreißt bei allem, was er spielt. Und der hat tatsächlich nur eine einzige Oscar-Nominierung bekommen bisher, nämlich 1995 für Nebendarsteller in Pulp Fiction. Und der hat jetzt vor 2 Jahren den Ehren-Oscar bekommen. Und da kam mir so der Gedanke, und da weißt du als Filmexpertin vielleicht ein bisschen mehr, sind die Ehren-Oscars nicht sowas wie die Trostpreise? Weil ich habe so das Gefühl, alle, die kriegen den Ehren-Oscar, die immer wieder gesnappt worden sind oder die nie irgendwie was gewonnen haben. Und zum Beispiel wird der Ehren-Oscar ja auch nicht mehr wie früher verliehen auf der großen Bühne live im Fernsehen, sondern auf einer, in Anführungszeichen, Nebenveranstaltung. Also, wie ist denn dein Gedanke dazu? Sind das nur Oscars zweiter Klasse?
Ja, das sind halt Trostpreise. Also, oder halt eben halt Würdigung. Eine Würdigung ist cool, aber es ist halt nicht dasselbe wie halt, ja, tatsächlich direkt gewählt zu werden. Und wenn wir sehen, dass Angela Bassett hier nach ihrer Nominierung letztes Jahr dabei ist, das ist eindeutig ein Trostpreis für sie. Mel Brooks ist natürlich jemand, der mit seinem Lebenswerk schon wirklich viel geprägt hat. Und da sehe ich auch, dass es halt, die Karriere ist zu Ende, man kann ihm jetzt noch was geben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er noch einen Film macht, ist halt extrem gering. Und deswegen, ja, also es gibt da durchaus verschiedene Kategorien, wie man das auch macht. Also ob das an noch aktiv arbeitende Schauspielende gegeben wird, ob das an Leute, die eben tatsächlich auf eine lange Karriere zurückblicken und jetzt gerade am Ende so noch einen kriegen. Das ist halt, ja, ist eine Frage. Und Samuel Jackson hat halt viel Genrefilm gemacht. Und die Oscars sind traditionell nicht die freundlichste Umgebung für Genrefilme.
Und dann steigen wir jetzt mal komplett rein in das Thema und wir hangeln uns so ein bisschen an der Wikipedia-Seite lang und fangen von unten an und kämpfen uns nach oben, so wie auch bei den Oscars irgendwie der beste Film das letzte ist. So ist es auch bei uns. Und immer wenn du zu irgendeinem Thema was sagen kannst oder ich, weil auch du hast natürlich nicht alle Filme gesehen, obwohl du das ja nun sehr viel intensiver machst als ich, sag einfach Stopp, ich möchte was zu dem Thema sagen. Und wir haben ja schon angefangen, bester internationaler Film, wo unter anderem auch ein deutscher Film nominiert ist. Hast du da vielleicht einen Favoriten oder Gedanken zu den Nominierungen?
Ich habe alle gesehen. Das ist ungewöhnlich, glaube ich. Also bisher habe ich das selten gehabt, dass ich internationale Filme gesehen habe. Ja, es ist halt das Lehrerzimmer als deutscher Film nominiert und Perfect Days als japanischer Film mit Wim Wenders als einem deutschen Regisseur. Das ist auf jeden Fall, wenn man so Nationalstolz da reintragen will, kann man sich darüber freuen. Ich finde Zone of Interest ist ein sehr, sehr eindrucksvoller Film, der eben ja Faschismus, Holocaust auf eine sehr erschreckende Weise zeigt, und ich möchte jetzt auch nicht jedes Mal sagen, wo Sachen für gesnappt hätten werden können, aber nee, der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Natürlich auch wieder kein Gute-Laune-Film, aber eigentlich alle sind Nominierten sind sehenswert. Ich vermute, dass das Zone of Interest machen wird, weil es ein englischsprachiger Film ist am Ende, eben UK, und ein sehr zeitgemäßes, wichtiges Thema hat, aber es gibt nichts, das in meinen Augen unverdient wäre, hier zu gewinnen.
Dann haben wir bester Dokumentar-Kurzfilm und bester Dokumentarfilm.
Kurzfilme kann ich dir nicht viel sagen. Bester Dokumentarfilm, Olfas Töchter fand ich sehr gut konstruiert, aber auch ja, ziemlich verstörend so insgesamt. Also hat mich nachhaltig auf jeden Fall emotional mitgenommen, der Film. Da geht es ja um eine Familie in Tunesien, wo zwei der Töchter sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben, und halt auch darum, eben so diese Kreisläufe von Gewalt zu durchbrechen. Und ja, es ist ja ist hervorragend konstruiert. Es nimmt halt die Dreharbeiten selber zum Anlass, eben die Leute zu befragen, weil die spielen halt teilweise Szenen nach aus ihrer Vergangenheit, wobei eben die Abwesenden durch SchauspielerInnen ersetzt werden. Und dadurch kommt es halt mal wieder zu Gesprächen mit, okay, wie habt ihr euch da gefühlt, damit wir halt das richtig schauspielern können. Und so entsteht halt auch so eine Art Familienaufstellung. Und das ist, ja, eben emotional schwierig, aber wertvoll zu zeigen, und wäre jetzt der Film, dem ich es gönne, aus meiner, dadurch, wie sehr es mich berührt hat. 20 Tage in Mariupol halt ist im Grunde ein Zusammenschnitt von so Bodycam-Aufnahmen aus eben dem Krieg in der Ukraine. Und auch der ist natürlich eindrucksvoll, und das wäre mein Tipp. Also wenn ich jetzt so sportmäßig tippen sollte, was gewinnt, dann würde ich die 20 Tage in Mariupol tippen.
Dann haben wir bester Kurzfilm und bester animierter Kurzfilm.
Kann ich dir nichts zu sagen. Hast du einen davon gesehen?
Ich habe keinen einzigen davon gesehen, tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich gucke ja sonst auch nie großartig Kurzfilme irgendwie. Ab und zu mal, wenn auf YouTube irgendwie einer umsonst zu sehen ist, ansonsten nicht. Aber wo ich in einem super, super kleinen Indie-Programmkino war und habe Poor Things gesehen, da gab es sozusagen als Bonus noch einen Kurzfilm vorneweg. Und ich muss sagen, das hat schon so ein bisschen die Liebe für Indie-Kinos und Kurzfilme bei mir geweckt. Also vielleicht nächstes Jahr oder so habe ich dann ein oder zweimal gesehen, wenn ich öfter mal in dieses kleine Indie-Provinzkino gehe. Mal schauen.
Nice. Ja.
Dann kommen wir zu bester Animationsfilm. Und das sind alles Sachen, die ich aussprechen kann, sehr gut. Da sind nominiert Robot Dreams, Nimona, Der Junge und der Reiher, Spider-Man Across the Spider-Verse und Elemental. Ich habe immerhin zwei gesehen, das ist schon mehr als sonst. Aber du hast wahrscheinlich sogar mehr als ich gesehen.
Bis auf Robot Dreams habe ich alle gesehen. Across the Spider-Verse ist halt eine visuell extrem beeindruckende, sehr, sehr gut gelungene Fortsetzung. Aber eine Fortsetzung. Elemental ist ein solider Disney-Film. Der Junge und der Reiher ist ein Studio Ghibli-Film von Hayao Miyazaki. Ich fand ihn ein bisschen uneben in seiner Erzählstruktur. Und Nimona ist halt ein Film, der nicht hätte existieren sollen, weil Disney ihn fast sozusagen getötet hätte, aber der gerettet wurde und jetzt noch zu sehen ist, eine wundervolle Geschichte mit queeren Inhalten über die Natur von Monstern. Unter anderem, der hat mich zu einem Spieldesign, was gerade gecrowdfundet wird, beeinflusst. Das heißt, ich muss sozusagen mit vollem Herzen für Nimona sein, aber ich wäre auch hier, glaube ich, bei keinem böse, wenn er gewinnt. Aber Nimona wäre schon für mich so ein Wir haben gewonnen als queere Community-Gefühl.
Ich habe Nimona auch gesehen. Ich finde ihn ganz fantastisch. Allerdings hatte ich nie das Gefühl, das ist irgendwie ein Oscar-Gewinner. Das hatte ich bei Spider-Man Across the Spider-Verse. Also ich bin aus dem Kino rausgelaufen. Ich war ja sogar am Premierentag drin und habe quasi in die Welt rausgeschrien, in den verdutzten Kinogang, der gewinnt wieder den Oscar als bester Animationsfilm. Und ich glaube mit ganzem Herzen daran, weil dieser Film ist absolut fantastisch.
Ja, die wäre auf jeden Fall etwas, das es verdient hätte. Also, wie gesagt, kann ich nicht sagen, dass es nicht verdient wäre.
Dann beste visuelle Effekte. Da sind nominiert Guardians of the Galaxy Nummer 3, Napoleon, Mission Impossible, Dead Reckoning Teil 1, The Creator und Godzilla Minus One. Und ich habe immerhin 3 davon gesehen. Und es fällt mir recht schwer, tatsächlich eine Meinung dazu zu bilden. Vielleicht eher, was ich interessant finde. Und zwar sowohl bei The Creator als auch bei Godzilla Minus One. Das sind ja Filme, die sehr schön aussehen, obwohl sie sehr wenig Budget hatten. Das ist, glaube ich, das Interessante bei den beiden. Und Guardians of the Galaxy ist halt dieses typische Disney-Animationslook-mäßige. Ich glaube, den würde ich eher von der Liste streichen, was ich glaube, wer gewinnt. Aber du bist die Expertin, du hast den Blick dafür. Was sagst du?
Ich sage vor allen Dingen, dass Neil Corbeau für 3 Filme nominiert ist und Simone Cocot für 2. Also Simone ist für Napoleon und Mission Impossible nominiert. Neil ist für The Creator, Mission Impossible und Napoleon nominiert. Also das ist herausstechend, was für ein gutes Jahr diese Leute offenbar haben. Ich glaube, ich würde The Creator nehmen, weil es da so ein Robotermädchen gibt, das ein Loch im Kopf hat. Also sozusagen, wo praktisch so eine Spirale durch den Kopf läuft. Man kann die ganze Zeit durchgucken. Und das fand ich einfach dadurch, dass der Charakter die ganze Zeit anwesend ist und relativ beeindruckend als Effekt. Ansonsten, ja, natürlich die Effekte, die man nicht sieht und so, bestimmt hat Napoleon da auch viele von. Am Ende ist es mir, glaube ich, ziemlich egal. Ich habe keine Emotionen in dieser Kategorie.
Ich auch nicht wirklich. Ich glaube, ich würde es auch The Creator gönnen, weil es war für mich ein Überraschungsfilm. Und es wäre natürlich doch mal auch ein Statement, genau halt wie bei Godzilla, dass Filme, die wirklich mit sehr wenig Budget gekommen sind im Verhältnis, dass die quasi als Sahnehäubchen oder als Kirsche auf dem Sahnehäubchen noch einen Oscar bekommen. Godzilla Minus One war ja noch mal sehr, 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 sehr viel billiger als The Creator. Mhm. Ich habe so ein ganz, ganz, ganz kleines Herz tatsächlich für Mission Impossible, weil der so untergegangen ist und es hätte eigentlich verdient, dass es ein Milliarden-Blockbuster wird, aber leider hat ihn irgendwie keiner geguckt außer mir.
Ja, gutes Action-Kino.
Er hat ja noch eine Chance, denn er ist auch bei Bester Ton nominiert. Und da ist er wieder mit The Creator in Konkurrenz, sowie mit The Zone of Interest, Oppenheimer und Maestro. Und also so wie mir das Trommelfell geklingelt hat bei der Atombombenexplosion von Oppenheimer und wahrscheinlich auch dem meisten Kinopublikum, tippe ich einfach mal Mainstream-mäßig auf Oppenheimer. Aber ich habe auch noch das geile Gehör. Deswegen, wie immer, die Expertin.
Also Oppenheimer hat Ton schon sehr genutzt, um seine Geschichte zu erzählen. Und insofern bin ich da sehr für. Aber hier möchte ich, dass Zone of Interest gewinnt. Denn Zone of Interest nutzt den Ton, effizient und das Grauen darzustellen. Also es spielt halt vor den Toren von Auschwitz in dem Haus, das halt einer der Offiziere da hat, die da arbeiten hat. Und eben mit seiner Familie, seinen Kindern, die da wohnen, und man sieht halt nie das Grauen, aber man hört es die ganze Zeit im Hintergrund. Und diese Kulisse aufzubauen, diesen Schrecken, der dadurch transportiert wird, das finde ich doch auf eine Weise gut gelungen. Und es ist so essentiell für den Film, dass es funktioniert, dass ich sagen würde, hier ist auf jeden Fall der beste Ton im Sinne von der beste Einsatz von Ton. Und auch natürlich die Auswahl davon zu finden.
Dann haben wir Bester Schnitt, Oppenheimer, Poor Things, Killers of the Flower Moon, Anatomie eines Falls und The Holdovers. Ganz subjektiv vom Gefühl her, ohne mich damit beschäftigt zu haben, würde ich fast sagen, Killers of the Flower Moon, aber ich kann dir nicht ganz genau sagen, warum. Ich glaube, das ist so der Übergang zwischen den Szenen irgendwie, das ist so, fügt sich harmonisch ein, aber das ist ein ganz subjektives Gefühl bei mir.
Ja, es ist irgendwie so richtig stuntmäßig, ist der Schnitt von keinem dieser Filme. Es ist handwerklich halt sehr gut.
Dann eine Kategorie, wo ich mitreden kann, denn ich habe gestern in der Vorbereitung noch mir alle 5 Lieder angehört, nämlich Bester Song. Und da haben wir The Fire Inside aus Flamin' Hot, I'm Just Ken aus Barbie, It Never Went Away aus American Symphony, oh Gott, Vajajé, A Song for My People aus Killers of the Flower Moon und What Was I Made For aus Barbie. Und ehe ich jetzt erzähle, was denkst du denn?
Ich denke, dass I'm Just Ken sehr gute Chancen hat, als populäre Wahl und so und Referenz an Hollywood Musicals, sowas. Ich kann mir vorstellen, dass der so als hey, wir sind cool rüberkommt. Ich glaube, es wird einer aus Barbie. What Was I Made For wäre so das zweite, was ich sehen würde. Ich glaube, die anderen sind Anerkennungsnominierung.
Ich glaube, wenn ich das ranken müsste, wäre bei mir auch auf Platz 1 I'm Just Ken. Das ist auch das einzige Lied, was ich glaube ich jemals irgendwie aus Filmmusik, nicht Dauerschleife, aber doch sehr, sehr, sehr oft gehört habe. Und wir alle wissen, ich mag keine Musik, aber das hat mich irgendwie wirklich mitgenommen, dieses Lied. Ich glaube, auf Platz 2 ranken würde ich A Song for My People, aber es geht auch so Flower Moon. Der ist halt mal so ganz anders.
Ja.
Und da ja die Oscar Academy mittlerweile auch doch Wert darauf legt, nicht immer so super weiß und alt und männlich zu sein, könnte so ein ganz anderer Song, der ist ja wirklich, das klingt jetzt doof, aber original indigen, falls es so ein passender Begriff ist, wenn ihr wisst, was ich meine, dem würde ich da quasi die Außenseiterchancen ja doch zurechnen. Schon bei Platz 3 wäre es, glaube ich, schwierig. The Fire Inside, muss ich sagen, das klang wie so ein 0815 B-Seitenlied von irgendeinem Album, jetzt nicht mega schlecht, aber ich habe ihn wieder vergessen. Und was das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist, wie schlecht ich What Was I Made For gefunden habe. Also, ich glaube, es war das einzige Lied von diesen ganzen 5 Songs, das ich nicht bis zum Ende hören konnte, weil ich irgendwie so überhaupt nicht warm geworden damit bin, mit diesen What Was I Made For. Weiß ich nicht, nee, da ist I'm Just Ken einfach voll der Burner.
Ja, mich spricht das schon an, What Was I Made For, aber das ist, okay, wenn wir über Snubs sprechen wollen, könnte man sagen, dass es, dass Wonka hier nicht vertreten ist, was ja auch so als Musical sehr cool umgesetzt war und ich hätte es Neil Hannon gegönnt in diesem Jahr, der hatte einfach ein gutes Jahr mit dem Wonka-Soundtrack und Lola, aber ja, ist auch nichts, wo ich mich drüber ärgere. Ich bin hier auf jeden Fall für den Barbie-Soundtrack. Da route ich für.
Dann haben wir beste Filmmusik für Poor Things, Oppenheimer, American Fiction, Killers of the Flower Moon und Indiana Jones und das Rad des Schicksals.
Ja, das hier, wo wir bei Anerkennungspreisen sind und so, John Williams halt mal wieder.
Ja, der hat, glaube ich, auch weit über 50 Nominierungen mittlerweile und auch doch überraschend viele Oscars gewonnen. Ich glaube, der braucht keine mehr.
Wenn es nicht der verstorbene Robbie Robertson für Killers of the Flower Moon wird, bin ich ernsthaft überrascht.
Tatsächlich hat mich Oppenheimer das nochmal ziemlich mitgenommen, das muss ich tatsächlich sagen.
Es ist ein gutes Jahr, es ist nichts Inkompetentes dabei, aber eben dieses hier posthum ein Oscar verleihen an jemanden, der so auch den Film tragende Musik gemacht hat, die halt so den Clash der Kulturen in dem Film darstellt, das, ich denke, wäre verdient und ich glaube, dass die Leute da auch eben sich ihrer Stimmabgabe durchaus von der Nostalgie und so der Würdigung eines Toten beeinflussen lassen.
Dann haben wir bestes Make-up und beste Frisuren. Und ich muss jetzt mal den Chauvinisten raushängen lassen. Jasmin, da hast du doch bestimmt viel mehr Ahnung als ich.
Da habe ich immer Meinung zu. Wir haben halt Oppenheimer, wir haben Golda, wir haben Poor Things, wir haben Maestro und wir haben die Schneegesellschaft. Und ich bin für Poor Things.
Kann ich nicht widersprechen.
Vielleicht auch, weil es am meisten hervorsticht, aber eben sozusagen praktische, in Anführungszeichen, Monster-Effekte für das Gesicht von Willem Dafoe zu gestalten, wo er noch mit Schauspielern kann. Plus halt die Frisuren, eine, ja, sozusagen so eine retrofuturistische Vergangenheitswelt zu schaffen mit verschiedenen Bildern und so etwas. Das gelingt in Poor Things eben auch durch Frisuren und Make-up. Und dadurch, ja, würde ich es auf jeden Fall, ja, für mich nominiert sehen wollen. Außerdem sowohl für Farbfilm als auch für Schwarz-Weiß zu schminken, weil der Film hat ja beide Aspekte drin, ist auch nochmal eine gewisse technische Herausforderung, wie man das halt nutzen mag. Und da können halt so Golda und Oppenheimer mit dem Nachstellen von Historie und die Schneegesellschaft mit Erfrierungen nicht notwendigerweise mithalten. Und Maestro, habe ich keine Ahnung, warum der hier ist.
Jetzt kommen wir zu einer Kategorie, da werden uns Filme begegnen, die uns sehr oft noch begegnen werden.
Ja.
Und zwar bestes Kostümdesign, nämlich Napoleon, Barbie, Oppenheimer, Poor Things und Killers of the Flower Moon. Und also ich würde erstmal sagen, Poor Things. Einfach, weil das fantasievoll und fantastisch und wunderhübsch ist, mit diesen feinen, riesengroßen Ärmeln die ganze Zeit. Vielleicht mal so eine kleine Metafrage an dich als Expertin. Warum zum Teufel sind denn eigentlich bei Kostümdesign diese ganzen Historienfilme? Weil das ist, da fließt ja wenig Kreativität rein. Wir müssen ja einfach nur historische Vorbilder möglichst hübsch wieder aufbereiten.
Ich glaube, dass es eben doch einen Unterschied macht, nämlich mit Mode eine Geschichte zu erzählen und auszudrücken, wie die, also wie diese Figuren sind. Also du hast ja nicht nur irgendwie ein Bild von einer Epoche, sondern du möchtest die Figuren in ihrer Epoche eine Aussage treffen lassen. Ich würde jetzt als Beispiel Napoleon nehmen. Da wird ja seine Frau, halt Josephine, wird halt vorgestellt, indem sie ja, also den Koffer der Victime trägt, also kurze Haare, was damals ein Trend war in Frankreich, der auch von Leuten, die eben konterrevolutionär waren, getragen wurde, die halt als sozusagen Mitglieder der Aristokratie Leute verloren haben. Da wurde so als Anleihe an die Guillotine, haben sie ihre Haare kurz getragen. Dazu kommt dann halt ihr rotes Halsband, das sie trägt, was also rote Halsbänder und rote Colliers waren halt auch eine Anlehnung an das Trauma der Guillotine, dass Leute eben enthauptet wurden. Und das halt zu zeigen, plus eben wie Napoleon seine Uniformen trägt und wie er sich mit den Uniformen bewegt und auch im Kontrast zu den anderen, dass man halt sieht, dass er ein nicht so modeaffiner Charakter ist und ja auch Sachen außerhalb des Kontexts trägt. Und dazu muss die Mode eben den Kontext schaffen, um ihn herausstechen zu lassen als unmodisch. Und das ist halt eben in der Bildsprache der Vergangenheit, aber so, dass wir sie heute verstehen, schon viel Arbeit da reinfließt. Das weiß ich durchaus zu würdigen. Killers of the Flower Moon macht halt Ähnliches wie auch Oppenheimer. Poor Things sehr gut, aber Barbie ist hier nominiert. Und ein Film, dessen Kostümdesign real Modetrends ausgelöst hat und Pink zur Trendfarbe gemacht hat für ein Jahr, sollte hier gewinnen. Weil das Design offensichtlich sich von der Leinwand auf die Realität übertragen hat. Und ja, da sehe ich eigentlich keine anderen Gewinner als Barbie in dieser Kategorie.
Und wir haben nochmal die gleichen Filme bei Bestes Szenenbild, also Killers of the Flower Moon, Barbie, Napoleon, Poor Things und Oppenheimer.
Ja.
Ja, das sind alle irgendwie hübsch und gut. Ich glaube, Poor Things wäre das für mich wieder, weil das so liebevoll gemacht ist.
Ja, ach, Barbie ist aber auch so gut gemacht.
Ja, stimmt. Stimmt. Barbie ist das Barbie-Traumhaus. Man möchte fast drin wohnen mit der Rutsche.
Ja, und auch die François Tati-Anspielung mit dem Mattel-Hauptquartier da, was halt, also sozusagen, dass da Referenzen aufgegriffen werden und die ganzen verschiedenen Bilder. Also Barbie ist da schon sehr gut. Poor Things hat natürlich, ja, diese retrofuturistischen Schiffe und Städte mit irgendwie Zeppelin im Hintergrund herumfliegen, also hat so ein Gefühl, als würde man sich im Expressionismus der 20er Jahre oder vielleicht auch im Backlot Gothic der 1930er Jahre Hollywoods bewegen. Und wenn man so, ja, hier, das hat Metropolis-Vibes, das ist auf jeden Fall was Gutes für mich. Ich glaube, dass Killers of the Flower Moon auch zu bedenken ist, weil es halt eben diese Städte da so realistisch nachgestellt hat. Also man fühlt sich halt in die Zeit wirklich versetzt und das, also wenn das halt weniger gut ausgestattet wäre, würde es nicht funktionieren. Und ja, also hier fällt es mir schwerer zu sagen, was eindeutig so für mich hervorsticht. Ich weiß, dass es Oppenheimer nicht ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Poor Things gewinnt. Ich glaube, ich würde wollen, dass Killers of the Flower Moon gewinnt, aber ich bin mit Barbie natürlich auch sehr zufrieden.
Dann haben wir beste Kamera, Oppenheimer, El Conde, Maestro, Killers of the Flower Moon und Poor Things. Und so sehr ich den Film liebe, ich glaube, ganz subjektiv möchte ich keinesfalls, dass Poor Things gewinnt. Denn ich habe festgestellt, für mich persönlich, diese Fischaugenoptik in Bewegung hat mich im Kino seekrank gemacht. Es ist ganz schlimm. Das kann ich überhaupt nicht haben. Ich habe Kopfschmerzen gekriegt und mir war ziemlich, ziemlich schwindelig irgendwie. Danke für nichts, Poor Things.
Ich möchte hier hervorheben, dass drei Filme in Schwarz-Weiß nominiert sind. Poor Things, Oppenheimer und El Conde haben alle große Anteile, die in Schwarz-Weiß gedreht sind. Oder sind komplett in Schwarz-Weiß gedreht im Fall von El Conde. Finde ich einen interessanten Trend einfach. Ich sehe hier wieder keinen Grund, warum man jetzt auf der Liste stehen muss. Killers of the Flower Moon hat halt eine Kameraarbeit, die einen halt sehr in diese Massenszenen reinzieht. Also wo man sich dann so wirklich in der Menge bedrängt fühlt und das Klaustrophobische wird dargestellt. Auf der anderen Seite haben wir eben auch die wirklich schönen Bilder der Natur, die ganze Zeit immer wieder dazwischen sind. Also ich bin von Killers da wirklich beeindruckt. Oppenheimer ist, würde ich auch durchaus würdigen, weil es eben für IMAX Gesichter gedreht hat. Und das ist halt auch, was wir bisher halt wenig hatten, dass ein so ruhiger Film für diese Art von Auflösung gestaltet wird. Und ja, man kann sagen, hier werden halt, es werden hauptsächlich Gesichter gezeigt, aber das interessant zu machen und zu framen, das ist ja auch sozusagen Kameraarbeit und etwas, was sozusagen die Grundlagen sind, extrem gut zu machen, finde ich auch der Würdigung wert. Also ich würde es vielen gönnen. El Conde ist mir der Film zu schlecht, Maestro, um da ihn also da möchte ich, also ist bestimmt cool, dass diese Leute in einem Film, in meinen Augen, schlechten Film gute Arbeit gemacht haben, aber ich möchte nicht, dass sie gewinnen, dass der Film sagen kann, ich bin, das ist ein Oscar-Gewinner. Deswegen die anderen, ja, ich glaube, ich wäre wieder bei Killers.
Dann sind wir beim besten adaptierten Drehbuch. Da haben wir Barbie, The Zone of Interest, American Fiction, Poor Things und Oppenheimer. Und ich glaube, die große Diskussion ist eher, gehört Barbie wirklich zum besten adaptierten Drehbuch? Denn ja, es basiert auf einer Lizenz, aber das erschafft ja theoretisch was völlig Neues.
Warum ist, Spoiler, bei bestes Originaldrehbuch ist Maestro nominiert? Zum einen, warum ist Maestro überhaupt nominiert? Das hat keinen Grund dafür. Ist Mayonnaise ein Drehbuch? Nein. Und ist sozusagen das Leben einer Person zu adaptieren. Warum ist das Original, während ein Film über das Konzept einer Puppe zu drehen, adaptiert ist? Ja, schwierig. Aber bei den Adaptierten, die sind alle so gut. Ich würde American Fiction gönnen, weil die nirgendwo anders nominiert sind. Und das ein guter Film war.
Ich glaube, ich würde auf Oppenheimer dieses Mal tippen, weil irgendwie aus einer langweiligen Biografie einen doch spannenden 3-Stunden-Film zu machen, das ist schon respektabel.
Ja, hast du das Gefühl, dass Oppenheimer die Zusammenhänge gut erklärt?
Ja. Also ich fühlte mich mit, sagen wir, meinem normalen 0815 Geschichtsunterrichtswissen, was, oh Gott, 25 Jahre her, ich bin so alt. Ich fand, ich habe verstanden, worum das ging.
Ja, um halt American Fiction halt zu würdigen, da ist halt sehr viel, was mit verschiedener Sprache und Soziolekten spielt, weil es geht halt um einen schwarzen Autor, der so eine klischeehafte Gangster-Persona annimmt, um sein Buch zu verkaufen und damit Riesenerfolge hat, während er vorher sozusagen als ernstzunehmender Autor das nicht hatte. Und dadurch wird er halt sehr viel mit verschiedenen Ausdrucksformen und Sprache und African-American English gespielt. Und sozusagen das im Dialog zu fassen, fand ich auch eben eine Leistung, die es wert ist, gewürdigt zu werden. Die Konstruktion von Barbie ist natürlich auch einfach sehr, sehr gut. Und Zone of Interest wäre nicht so erschreckend, wenn die Leute nicht so alltäglich reden würden. Also alles gute Drehbücher. Und ja, ich glaube, da gibt es niemanden, der unverdient gewinnen würde.
Dann haben wir die Originaldrehbücher. May, December, Maestro, Anatomie eines Falls, The Holdovers und Past Lives. Und ich glaube, du wirst gleich wieder ranten, bestimmt über Maestro.
Also, Maestro hat keinen Grund, hier zu sein. wenn hey, würde ich das Drehbuch als eine Schwäche des Films sehen.
Ich glaube, ich muss den nur mal gucken, um ihn zu hassen. Ich sehe es schon. So Schläferz-mäßig.
Ja, aber das ist so langweilig für. Also, na gut, er hat Momente, wo man hassen kann, und es gibt auch kompetent gedrehte Musikszenen, aber es ist halt. Alles, was Tar richtig gemacht hat, macht dieser Film falsch. Aber wir sind jetzt auch nicht hier, um sozusagen über den einen schlechten nominierten Film zu reden, während alle anderen gut sind. Past Lives mochte ich. Holdovers mochte ich. Anatomie eines Falls ist halt ein auch gut konstruiertes Gerichtsdrama. May, December auch gut. Ich vermute, Anatomie eines Falls könnte hier gewinnen. Ja, Past Lives wäre halt der marginalisierte Pick sozusagen.
Dann kommen wir zu den wichtigen Kategorien. Also eigentlich gibt es ja keine wichtigen Kategorien, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Und fangen an mit der besten Nebendarstellerin. Da haben wir Emily Blunt für Oppenheimer, Danielle Brooks für Die Farbe Lila, American Ferrera für Barbie, Jodie Foster für Nuat und Davine Joy Randolph für The Holdovers.
Ja.
Ich glaube, da geht mein Herz wieder an Emily Blunt irgendwie, weil sie doch so viel ausdrückt, obwohl sie gar nicht so viel erzählt.
Ja.
Ja. Oh. Die leidende Ehefrau, irgendwie zieht das immer.
Ja, Divine Joy Randolph trägt halt Holdovers auch mit. Ich glaube, also wahrscheinlich bin ich halt irgendwie bei America Ferrera, weil mich Barbie so sehr begeistert hat, aber letztlich trägt sie halt auch einen Poetry Slam Text vor, so als ihre große Szene. Weiß ich nicht, ob wir das würdigen wollen.
Ich muss sagen, tatsächlich, America Ferrera, fand ich persönlich eine von den Performances, die ich am ehesten vergessen habe. Also ich mag die Schauspielerin, die hat ja unter anderem in Superstore mitgespielt. Eine ganz fantastische Serie übrigens. Ich glaube, auf Netflix kann man die nachgucken. Aber hier habe ich sie irgendwie, weiß ich nicht, recht schnell vergessen. Aber wahrscheinlich eher, weil sie neben den anderen Schauspielenden verblasst. Also gerade hinter Ryan Gosling und hinter jetzt habe ich den Namen vergessen.
Margot Robbie.
Hinter Margot Robbie verblasst einfach so schnell. Und dann ist es irgendwie nicht ganz so Oscar-würdig.
Ja. wir haben keine Favoriten scheinbar.
Bester Nebendarsteller haben wir Sterling K. Brown, American Fiction, Robert De Niro, Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr., Oppenheimer, Ryan Gosling Barbie und Mark Ruffalo Poor Things. Und also ich glaube, wenn es nur nach purer Unterhaltung ginge, dann müssten sich wahrscheinlich Ryan Gosling und Mark Ruffalo drum schlagen. Aber was ich so am eindrücklichsten fand und was mir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist und wo ich quasi richtig so ein Frösteln hatte, so gänsehautmäßig, war Robert De Niro als sehr, sehr böser Mann, der einen sehr lieben Mann spielt.
Alle waren es gut. Teilweise fantastisch. Das ist ein sehr gutes Film, ja. Aber Ryan Gosling hat halt aus einer Rolle, die nichts sein könnte, hat es gemacht. Er hat wirklich da das rausgeholt. Er ist halt Ken sozusagen geworden für diesen Film. Und er trägt den ganzen Film. Das ist an ihm aufgehängt. Er lässt einem da halt auch diese Perspektive von ja einem jemand, der halt irgendwie diesen Sog von Patriarchat gerät und dann hat trotzdem Sympathien für diese Figur. Das komödiantische Timing ist so gut, er ist so bereit, sich nicht ernst zu nehmen. Hat ein Banger-Lied und ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Film ohne Robert De Niro genauso gut gewesen wäre oder ohne Robert Downey Jr. oder so. aber ich glaube, niemand hätte Ken so spielen können wie Ryan Gosling. Und der Film ist halt nur gut, weil er gut ist. Und deswegen würde ich ihn hier als meinen Favoriten benennen.
Dann haben wir die beste Hauptdarstellerin, nämlich Annette Bening in Nuert, Lily Gladstone in Killers of the Flower Moon, Sandra Hüller in Anatomie eines Falls, Carrie Mulligan in Maestro und Emma Stone in Poor Things. Und ich glaube, ich habe fast eine Anti-Nominierung. Also ich weiß nicht. Ich weiß, die Leute mögen Lily Gladstone ziemlich und sie hat spielt ja auch jetzt nicht schlecht, aber ganz ehrlich, sie verblasst so hart gegen Emma Stone. Also wenn Emma Stone nicht gewinnt, zünde ich wahrscheinlich alles an. 100.000% Favoritin für mich, Emma Stone. Das ist einfach unfassbar fantastisch, was sie körperlich und schauspielerisch und mimisch und gestisch abliefert.
Ja, Sandra Hüller macht es auch sehr gut. Spielt übrigens in Zone of Interest auch mit. Also ist halt so ein jemand, der ein gutes Jahr hatte. Ich kann dir nicht widersprechen, was Emma Stone angeht. Carrie Mulligan tut ihr Bestes, um aus Maestro noch irgendwas zu retten. Aber ich möchte nicht, dass der in irgendwas gewinnt. Annette Bening ja schön nominiert. Ich möchte aber auch sagen, dass Lily Gladstone vielleicht mag die neben Emma Stone bis zu gewissen Grad verblassen. Aber dass sie halt neben Robert De Niro und Leonardo DiCaprio halt so sehr heraussticht, diesen Film mittragen kann und dass der Film halt funktioniert, weil sie glaubhaft ihre Rolle spielt, ist halt auch wieder ein... Also ich möchte sie da auf gar keinen Fall gering schätzen. Im Grunde habe ich den Top 3 mit Emma Stone, dann Lily Gladstone, dann Sandra Hüller und ich wäre mit allen drei zufrieden.
Dann bester Hauptdarsteller, da haben wir Bradley Cooper für Maestro, Coleman Domingo für Rustin, Paul Giamatti für The Holdovers, Cillian Murphy für Oppenheimer und Jeffrey Wright für American Fiction. Ich glaube, es ist doch schon festgeschrieben, dass Cillian Murphy gewinnt, oder?
Quatsch. Also wahrscheinlich, ja. Wird er. Ich kann es mir vorstellen. Es hat auch wieder so ein, hier, es ist so ein gutes Jahr. Jeffrey Wright würde ich sehr, sehr, sehr gönnen. Coleman Domingo ist natürlich halt komplett aus dem Nichts hier drin, trägt den Film aber auch und schafft es halt so eine gebrochene, aber auch sehr charismatische Figur zu spielen und einen da sowohl die Begeisterung als auch die Frustration von Aktivismus mitfühlen zu lassen. Und in einem Jahr, in dem sehr, sehr viel demonstriert wird, ist das, glaube ich, eine wichtige Rolle und wichtig, sich daran zu erinnern. Und ja, ich mag das hinkriegt, diesen Charakter halt nuanciert zu spielen. Bradley Cooper hat hier nichts zu suchen. Paul Giamatti macht es auch fantastisch. Jeffrey Wright halt auch wieder mit komödiantischem Timing und eben so einen Charakter zu spielen, der sich selbst ernst nimmt in einer absurden Situation, ist halt auch wieder, das braucht halt auch gutes Schauspiel, um so das komödiantisch rüberzubringen. Cillian Murphy hat halt hohe Wangenknochen.
Wir biegen auf das große Finale ein und haben beste Regie. Da haben wir Jonathan Glazer für The Zone of Interest, Giorgos Lanthimos für Poor Things, Christopher Nolan für Oppenheimer, Martin Scorsese für Killers of the Flower Moon und Justine Triet für Anatomie eines Falls. Und das wird langsam ganz schön knapp in meiner eigenen Rankingliste. Und ich glaube, ich muss langsam danach gehen, welcher Film mir einfach generell am besten gefallen hat.
Ja.
Und das ist einfach Martin Scorsese mit Killers of the Flower Moon. Also Poor Things ist ganz knapp Platz 2, aber Killers of the Flower Moon ist für mich im letzten Jahr der beste Film gewesen. Ja.
Ja, es ist halt auch Martin Scorsese, der selbstkritisch auf sein Werk zurückblickt und sozusagen True Crime als Genre nochmal neu erforscht in seinem Alter. Und das möchte ich sehr, sehr hoch würdigen. Ich finde, dass Justine Triet aus dem Nichts sozusagen gestoppt von dem eigenen Land, beste Regie wäre schon etwas, dem ich mich anschließen konnte. Giorgos Lanthimos natürlich immer großartiger Regisseur. Ich gönne es allen. Ich hätte es auch Greta Gerwig gegönnt. Aber ja, ich glaube sozusagen so, also ich könnte mich für alle freuen, aber ich glaube, ich wäre bei dir, Martin.
Und das große Finale, bester Film. Da ist eine ganze Menge nominiert, nämlich American Fiction, Anatomie eines Falls, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things und The Zone of Interest. Und ich glaube, dass die superpatriotischen AmerikanerInnen sich für Oppenheimer entscheiden. Aber wie wir gerade besprochen haben, mein Herz hängt an Killers of the Flower Moon.
Barbie ist der Film des Jahres. Nichts führt daran vorbei. Ich weiß nicht, wie sozusagen zukünftige Generationen sehen würden, wenn er gewinnt. Also ob dieser Film standhalten wird. Aber jetzt für den Moment habe ich das Gefühl, es wäre irgendwie seltsam, wenn ich nicht zu Barbie halten würde und es gewinnt. Aber das hier ist halt auch, bis auf Maestro, das nichts hier zu suchen hat. Eine Liste von Filmen, die alle gut waren, den sozusagen, in vielen Jahren wären sie der beste Film gewesen. Aber ich glaube, ich bin bei Barbie. Für mich persönlich finde ich Poor Things halt, also würde mich auch freuen, aber ich weiß nicht, ob ich sozusagen ernsthaft argumentiere, dass das der beste Film des Jahres ist, so. Ja, wie gesagt, Killers freue ich mich auch.
Und damit sind wir schon durch. Wie immer, ganz am Ende die Frage, am 10. März, zumindest in den USA, bei uns ist es ja ganz, ganz, ganz früh, nämlich mitten in der Nacht am 11. März, ist die 96. Oscar-Verleihung. Und natürlich die Frage wieder, bist du live dabei?
Davon gehe ich stark aus, ja.
Ich mache es ja immer so, dass ich mir versuche, entweder frei oder Nachtdienst, also ist ja bei uns Nachtbereitschaft, Nachtbereitschaft einzutragen, damit ich einen Grund habe, so lange wach zu bleiben. Und ich habe diesmal wieder Nachtbereitschaft. Das heißt, ich werde wahrscheinlich wieder so nicht irgendwie einen Patienten Herzinfarkt bekommt, werde es live schauen können, bis auf, das ist das Tragische daran, bis auf irgendwie bester Film, also die letzte Kategorie, weil das dann immer ist, wo ich irgendwie anfangen muss, wieder zu arbeiten. Das werde ich dann wahrscheinlich irgendwie auf dem Handy irgendwo nebenbei hören, während ich die Patienten rette vor dem Tod.
Das ist noch was wert, ja.
Dann danke ich dir wie immer ganz, ganz herzlich. Ich bin super gespannt, wie es ausgeht. Und hört auch nächstes Jahr rein, wenn wir wieder überlegen, wer den Oscar gewinnen soll.
Sehr gerne, ja.